Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Sie haben es in den Nachrichten gehört, Christo ist gestorben. Der Mann, der mit seiner Frau Jean-Claude riesige Installationsprojekte realisierte, unvergessen der verhüllte Reichstag. Immer, so Christo in einem Interview, ging es darum, die äußeren Begebenheiten spürbar zu machen.
In all our projects is like expedition. First thing, we're enjoying the real things. The real things, the real cold, the real wind, the real heat, the real wet. We enjoyed 1 kilometer, 2 kilometer, 400 feet, 300 feet.
We never do twice the same thing. So when we start a project, we have absolutely no idea how to do it, what it will look like, and we have to learn all these things.
Jean-Claude starb bereits 2009 und ist auch Christo gestorben. Wir erinnern an ihn und an die beiden in dieser Fazitausgabe. Sollte man das Robert-Koch-Institut umbenennen? Darüber haben wir in der Woche bei Fazit diskutiert und jetzt nochmal nachgefragt bei Thomas Macho, Kulturwissenschaftler und Philosoph. Und er sagt, was auch immer bei dieser Diskussion herauskommt, es ist wichtig, dass wir sie führen. Er war der Mann, der den Reichstag verpackte, den Central Park mit goldenen Toren in ein Kunstobjekt verwandelte, leuchtende Stege über den Isio-See legte. Da war seine Frau Jean-Claude schon tot. Und jetzt ist auch Christo gestorben. 84 Jahre wurde er alt. Ein Künstler, der mit seinen Aktionen weltweit Aufsehen erregte. Man wollte am liebsten Teil des Spektakels sein, wo auch immer es gerade stattfand. Carsten Probst, der verhüllte Reichstag, wird vielen noch in Erinnerung sein, kurz nach dem Mauerfall. Aber Christo war ja mehr als ein Verpackungskünstler. Wie waren denn die Anfänge seiner Karriere?
Ja, Frau Schwarz, ich glaube, er hat immer relativ stark auf die Orte reagiert, an denen er sich dann lange aufgehalten bzw. wo er gelebt hat. Am Anfang ging es ihm wohl ursprünglich darum, Alltagsgegenstände zu verpacken, nach dem Vorbild von Wladimir Tatlin, also dieser russische Konstruktivismus, der auch in seiner Heimat, also in Christus Heimat in Bulgarien, noch relativ stark gewirkt hat, mit der Losung, reale Materialien an reale Orte zu bringen. Und das war eigentlich so eine Art, man kann sagen, eine Materialkollage, die sich so aus dem typischen Feld der Kunst in Museen sozusagen heraus an die Orte des Alltags bewegen wollte. Aber sie haben eben auch beispielsweise in diesem O-Ton anklingen hören, dass es ihnen ja auch darum anscheinend ging, die Aufmerksamkeit auf die Umgebung von Kunst zu lenken. Und da kommt eben auch einer seiner frühesten Freunde in Paris dann in den 50er Jahren ins Spiel, Yves Klein, der mit seinem Werk ganz früh auch inständig mit der Leere experimentierte, um gerade die Umgebung von Werken wahrnehmbarer zu machen. Ja, und dann ging er später mit Jean-Claude ja in die Vereinigten Staaten und da bekommen seine Werke oder ihre beider Werke bekommen immer stärker den Charakter von Land Art, zum Beispiel, um mit Robert Smithson zu sprechen, von sogenannten Nichtorten, also mit dem Unterschied, dass die Land Art explizit dafür Orte weit entfernter Zivilisation aufsuchte, während Christo und Jean-Claude eben ziemlich genau umgekehrt verfuhren, indem sie Orte durch das Verhüllen in solche Nichtorte verwandelten. Und ja, der Nebeneffekt war natürlich, dass sowas absolut spektakulär war und ganz poetische, monumentale Phänomene natürlich erzeugt hat.
Hätte es denn Christo auch ohne Jean-Claude gegeben? Die wurden ja immer so, das Paar wurde immer so bezeichnet, dass sie die Organisatorin ist und er der kreative Kopf.
Also nach Christus eigener Darstellung muss die Antwort eindeutig lauten, nein, natürlich hätte es ihn nicht gegeben. Die haben sich ja auch schon relativ früh kennengelernt. In einem Interview hat er, glaube ich, mal gesagt, es gäbe nur drei Dinge, die sie nicht zusammen machen. Demnach säßen sie nie im selben Flugzeug. Die Projektskizzen stammen allein von ihm, also von Christo. Und mit dem gemeinsamen Steuerberater würde nur Jean-Claude sprechen. Andererseits muss man sagen, also 1995 haben die beiden, glaube ich, erst offiziell bekannt gegeben, dass sie die Werke komplett gemeinsam konzipieren, also ohne Arbeitsteilung. Aber da waren sie ja schon 30 Jahre zusammen. Das hat natürlich schon irgendwie aufmerken lassen, was ist denn eigentlich mit Jean-Claude in der Zeit davor gewesen? Warum hat die sich denn eigentlich so lange zurückgehalten, nicht aktiver ihre anscheinend doch ziemlich bedeutende Rolle in dem Werk bekannter gemacht? Also es bleibt so ein bisschen ein Rätsel, aber de facto war es so, dass die beiden sich 1958 kennengelernt haben, nachdem also Christo einen Studienaufenthalt in Prag für die Flucht in den Westen genutzt hatte, nach Paris gegangen war. Ja, und dann hatten die beiden schon 1961 eine erste gemeinsame Kunstaktion. Das waren so gestapelte Ölfässer und so ein paar Verhüllungen in Köln. Und eben, wie ich schon sagte, als ich dann in die USA ging, da wurde das immer größer, ne? Also immer richtig monumental. 1969 diese Felsküste in Australien, 900.000 Quadratmeter Plastikfolie, die sie verhüllt haben. Oder dann ein Tal in Colorado, im Bundesstaat Colorado, mit 380 Meter breiten Nylonvorhang. Also diese Dimension, das ist alles auf gemeinsamen Ideen gewachsen, denke ich auch.
Und immer größer heißt natürlich auch immer teurer. Was ja auch bemerkenswert ist bei Christo und Jean-Claude, dass sie das alles aus eigener Kraft schafften in Eigenfinanzierung.
Ja, genau. Also das liegt natürlich einerseits irgendwie so ein bisschen an diesem Drang, sagen wir mal auch beispielsweise der Landart, nach Unabhängigkeit von Kunstmarktkontexten. Ne? Also sie wollten quasi ihre eigene Finanzierung erzeugen. Deswegen dauerten diese Projektplanungen ja auch immer so lange, manchmal 30 Jahre. Und das hängt sicherlich auch an Stadtverwaltungen und so weiter. Also auch der Reichstag war ja heftig umstritten mit Bundestagsabstimmungen und so weiter. Aber vor allem eben an dieser Finanzierung, die eben mit Fundraising läuft, mit Projektskizzen und Entwürfen, die verkauft werden, mit Merchandising. Und natürlich ist das auch ein riesiger Apparat, der selber schon ganz viel Geld verschlingt und freiwillige Helfer braucht. Ja, und wenn dann eben die Finanzierung steht, dann findet meistens auch irgendwann noch eine begleitende Ausstellung am Ort statt, wo diese große Hüllung dann stattfindet. Und da werden dann in der Regel nochmal Objekte und Zeichnungen verkauft. Also das Ganze ist schon ziemlich ausgeklügelt, aber ruft bei manchen natürlich trotzdem so ein gewisses Stirnrunzeln hervor, weil es natürlich doch letztendlich immer wieder einen riesigen touristischen und Eventcharakter bekommen hat. Und darauf angesprochen hat Christo eigentlich auch immer gesagt, dass das eigentlich nur Akteure in seinem Spiel sind, sozusagen. Also eine charmante Ausrede, wenn man so will.
Carsten Probst über den verstorbenen Künstler Christo. Und wir bleiben noch einen Moment beim bereits erwähnten Reichstag. Ein paar Jahre, nachdem er von Christo und Jean-Claude verpackt worden war, bekam er ja eine neue Kuppel. Eines der vielen Projekte des Architekten Sir Norman Foster. Der wird morgen 85 Jahre alt. Einer der berühmtesten Architekten der Gegenwart. Einer, der oft in Superlativen baute. Die Commerzbank Frankfurt, den Apple Park in Cupertino. Zahlreiche Flughäfen überall auf der Welt, die anders als die Christo-Projekte langlebig sind, auch gut altern, wie man sagt, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Oliver Elser ist Kurator am Architekturmuseum Frankfurt. Mit ihm sprach ich über Foster vor der Sendung. Haben Sie einen Lieblingsbau?
Ja, ich hatte die Gelegenheit, vor einem Jahr in Hongkong zu sein für eine Weile. Ich hatte da ein Art Stipendium und da steht ja sein erstes großes Meisterwerk, also der Bau, mit dem er seinen Durchbruch international hingelegt hat, die Hongkong and Shanghai Banking Corporation. Ein gigantisches Hochhaus, wo die Geschosse abgehängt sind an gewaltigen Trägern. Das sieht so ein bisschen aus wie so Kleiderhaken vielleicht, etwas despektierlich gesagt. Und das lässt im Erdgeschoss lässt es einen großen öffentlichen Platz frei. Das heißt, man kann so unter dem Gebäude auch jederzeit durchgehen und da haben sich bisweilen auch so Communities Sonntagmittag getroffen und es ist ein ganz anderes Konzept von Bankhochhaus, das bis dahin noch nie gab und das finde ich wirklich ganz gelungen. Das ist aber auch schon eine Weile her, dass er das gebaut hat. 1979 ging es da los und 86 war es dann fertiggestellt. Aber komplett anders als alles, was wir so Mitte der 80er Jahre in der Architektur kennen.
Und anders, weil das jetzt auch, sage ich mal, eine auffällige Bauweise, eine auffällige Konstruktion ist. Also es ist ja auch so ein Gebäude mit dieser nach außen gelegten Konstruktion oder weil es das tut, was Sie gerade beschrieben haben, dass es durchlässig ist oder dass man da quasi als Normalbürger auch irgendwie rein kann.
Absolut beides. Es hat eine ganz andere Form von Ausdruck, weil doch in der Regel auch ein Hochhaus zeigt seine Struktur eigentlich kaum, mit der es gebaut ist. Manche sehr verglasten Türme machen das vielleicht, aber dort war auch der Wunsch, mit so großen Spannweiten zu arbeiten, so große Flächen zu überspannen, so eine große Flexibilität zu haben, dass dadurch ja so eine Art Muskelspiel entstanden ist und dass man dem Gebäude also bei Tag und besonders dann eben auch in der Nacht sehr, sehr gut ablesen kann. Also es ist einfach eine ganz neue Form von Ausdruck in die Architektur gekommen, die es vorher noch nicht gab.
Diese außenliegenden Strukturen, die sichtbare Konstruktion, sind ja ein Merkmal von vielen Foster-Bauten. Hat man, glaube ich, oft Maschinenstil genannt. Aber es haben andere Architekten seinerzeit ja auch gemacht, wenn man mal so an Centre Pompidou denkt oder so. Ist er der Erfinder? Oder was ist eigentlich so Fosters Innovation?
Er hat das ja, kann man schon sagen, mit erfunden. Also der Architekt Renzo Piano und Richard Rogers, die gemeinsam das Centre Pompidou, sie gerade erwähnt haben, gebaut haben, mit dem hat er ja ursprünglich auch mal zusammengearbeitet. Sie hatten mal eine Gruppe, da waren sie ganz jung, so um die 30, Team 4. Also Foster und Rogers waren mal quasi ein Team. Und man muss, wenn man jetzt vergleicht mit, ich nehme mal das Centre Pompidou, weil das vielleicht auch viele kennen, das hat so was sehr Plakatives, also ein Gebäude, was außen poppig bunte, die ganzen Konstruktionen zeigt und poppig bunte Entlüftungsrohre in riesigen Dimensionen nach außen kehrt. Dafür war Norman Foster eigentlich immer zu elegant. Also seine Sachen sind schon auch gleichzeitig oft minimal, sie sind optimiert, sie sind quasi eigentlich in so einer Tradition der klassischen Moderne stehend. Und deswegen diese allzu obsessive Hightech-Architektur, die es so ab den frühen 80ern gab, dafür war er eigentlich immer dann doch zu reduziert und zu sehr minimalistisch. Und das zeichnet ihn noch, denke ich, aus. Also er kann auch ganz anders, wenn man ihn mal lässt oder wenn es dann die Gelegenheit dazu gibt. Ich denke an den Bahnhof in Dresden zum Beispiel. Das finde ich eine ganz fantastische Idee. Da ist einfach die alte Stahlkonstruktion ergänzt worden und dann mit einer weißen Kunststoffhaut überspannt worden. Es ist eigentlich fast gar keine Architektur. Es ist so quasi, man nimmt so das, was da ist und macht so ein neues Kleid, wirft man drüber, aber es spielt sich überhaupt nicht in den Vordergrund. Mhm. Und das ist wirklich seine Qualität, dieser Minimalismus.
Wir sollten auch über die Reichstagskuppel sprechen, die seit ihrem Bestehen ja von Millionen Menschen besucht wird. Das war damals eine Sensation, dass der Bürger von oben direkt ins Parlament schauen kann und ist es eigentlich bis heute. Der Ursprungsentwurf von Sir Norman Foster, der war aber ein anderer, also manche nannten diesen Entwurf auch abfällig Tankstelle. War dieser Entwurf besser als das, was dann realisiert wurde?
Ich glaube schon. Und man hat es ja auch nicht ohne Grund, hat er damit diesen Wettbewerb, bei dem damals wirklich Hunderte, ich glaube insgesamt 400 Architekten oder 500 Architekten weltweit haben da teilgenommen, um das Parlament dieses wiedervereinigten Deutschland zu bauen. Und da wurde sehr bewusst dieser Entwurf von Foster ausgewählt. Tankstelle, ja, man muss sich vielleicht eher so vorstellen wie so eine Reihe von riesigen Sonnenschirmen, die rings um das Reichstagsgebäude aufgespannt werden und sehr viel höher sind als der Reichstag, also vielleicht doppelt so hoch. Das heißt, dieses wilhelminische Prunk- und Protzgebäude, wie man es ja auch bezeichnen kann, wurde quasi zu so einer Art erstem Exponat der Berliner Republik stilisiert. Also eigentlich in seiner ganzen Monumentalität ein bisschen reduziert und vor allen Dingen wollte Foster rings um den Reichstag durch diese riesigen Schirme einen öffentlichen Platz, wo man sich treffen kann, wo es eben nicht hinregnet und damit auch ein ganz anderes neues Verhältnis den Bürgern zu ihrem Parlament geben. Und das finde ich noch schon nach wie vor eine fantastische Idee, dass sich dann am Ende die Kuppelfraktion doch durchgesetzt hat. Wir haben gerade die Kuppeldebatte beim Schloss. Das ist schon bedauerlich.
Sind Sie ihm denn eigentlich mal begegnet?
Ja, wir hatten ihn mal vom Architekturmuseum aus eingeladen. Er hat den Internationalen Hochhauspreis bekommen 2008. Da war er in Frankfurt und wenn Norman Foster kommt, dann ist das in der Regel so, dass er dann selber fliegt. Also er hat ja einen Pilotenschein und er fliegt auch regelmäßig und ich glaube wahrscheinlich immer noch. Und dann war das so, dass man irgendwie am Flughafen irgendwann den Anruf kriegte, jetzt ist er gelandet mit seinem Team und ist dann auch nach der Preisverleihung gleich wieder weggeflogen.
Oliver Elser, Kurator am Deutschen Architekturmuseum Frankfurt über Sir Norman Foster, der morgen 85 Jahre alt wird. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitte sehr.
Vor ein paar Tagen brachte der Historiker Jürgen Zimmerer die Umbenennung des Robert-Koch-Instituts ins Gespräch. Man könne ein Institut nicht nach einem Mediziner benennen, der in Afrika Forschungen an Menschen vorgenommen hätten, die dann auch noch daran gestorben seien. Für Zimmerer ein ganz klarer Fall von Rassismus. Hier bei Fazit gab es dann auch noch eine Entgegnung. Alles richtig, was Zimmerer sagt, so der Medizinhistoriker Christoph Gradmann. Aber umbenennen? Nein.
Wenn es also um die Frage einer historischen Bewertung geht, dann muss man ja nicht nur gucken, sozusagen entspricht das unseren Maßstäben, sondern man muss auch die Frage stellen, war das nach den Maßstäben seiner eigenen Zeit zu beanstanden? Und da kommen mir einige Zweifel. das rassistische Denkgebäude der kolonialen Menschenökonomie ist auch etwas, das er mit seinen Zeitgenossen teilt. Ob ihn das unbedingt zu unserem Vorbild macht, ist eine andere Frage.
Stichwort Vorbild. Thomas Macho ist Philosoph und Kulturwissenschaftler und hat sich mit unserem Verständnis von Vorbild und von Helden ausführlich beschäftigt. Wir sprachen vor der Sendung miteinander. Herr Macho, ist dieser Robert Koch jetzt ein Vorbild, ein Held oder ein Schwein, habe ich ihn gefragt.
Weder noch, er ist ein Vorbild in Bezug auf seine medizinischen Verdienste und das wird ja auch nicht bestritten. Und er hat sich, auch das bestreitet Gradmann ja nicht, in dem kolonialgeschichtlichen Kontext in Ostafrika eben nicht vorbildlich verhalten, sondern hat eben Dinge getan, die man auch nicht einfach nur aus dem historischen Kontext erklären kann. Rassismus bleibt Rassismus, ob man den nun sozusagen vor 100 Jahren oder eben vorgestern als Haltung ausdrückt.
Und was machen wir jetzt damit? Also ist so eine Forderung, ein Institut umzubenennen, weil wir jetzt quasi weiter sind mit unserer Erkenntnis oder mit unserer Sicht auf diesen Menschen Robert Koch, ist die berechtigt? Ist die angemessen?
Die Forderung ist vielleicht gar nicht so wichtig in Bezug auf den Vollzug einer Umbenennung, sondern eher in Bezug auf die Frage, ob und wie wir das kolonialgeschichtliche Erbe aufklären können, diskutieren können, denn das ist ja in vielen Bereichen noch gar nicht passiert. Wir sehen das ja auch an anderen Beispielen, etwa an den schwierigen und komplizierten Restitutionsdiskussionen. Die Kolonialgeschichte ist tatsächlich etwas, was ganz viele dunkle Seiten, historisch dunkle Seiten hat. Und die Aufarbeitung und Diskussion darum ist hoch sinnvoll. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass man, was ja auch Zimmerer nicht bestreitet, wahrscheinlich einen besseren Zeitpunkt finden könnte, um jetzt die Umbenennung dieses Instituts zu diskutieren. Das ist deshalb, glaube ich, ein bisschen fragwürdig, weil im Moment ohnehin die Virologen auf eine Art und Weise auch öffentlich angegriffen werden, die man nicht nachvollziehbar finden kann. Insofern ist es vielleicht kein sehr glücklicher Zeitpunkt, jetzt gerade diese Diskussion zu führen, weil man mit Beifall von der falschen Seite rechnen muss. Aber prinzipiell ist diese Diskussion wichtig und zwar vielleicht sogar wichtiger als die Umbenennung. Ich denke, wir haben nach der Wendezeit viele Erfahrungen damit gemacht, wie schnell etwa Straßen und Plätze umbenannt wurden. Und das war vermutlich nicht immer sinnvoll, weil die Diskussion dann unterblieben ist. Und eigentlich geht es in erinnerungspolitischer Hinsicht immer darum, auch diese Diskussionen führen zu können.
Und was macht das dann mit unserem Blick auf diese historischen Figuren? Also jenseits von einer Umbenennung. Würden Sie sagen, wir haben heute einen strengeren Blick, weil wir auch interessiert sind, die düsteren Ecken des Charakters oder deren Biografie auszuleuchten?
Wenn man sieht, dass diese moralisch bedenklichen Aspekte ja eben auch schon auf der Webseite des RKI auftauchen, dann kann man sagen, das ist nicht eine ganz neue Situation. Und dass Helden oder Vorbilder, je genauer man sie anschaut, natürlich auch Schattenseiten offenbaren, das ist auch eigentlich nicht neu. Das gilt schon für die griechische Mythologie und das ist in der Diskussion von Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts auch immer wieder herausgekommen. Ich denke an die Diskussion um John Fitzgerald Kennedy oder um die Mutter Teresa. Wir könnten eine Vielzahl von solchen Diskussionen anführen, die ja eben auch nicht gestern, sondern schon in vergangenen Jahrzehnten geführt wurden. Das heißt, das komplexere Bild eines Charakters macht ihn deshalb ja auch nicht unglaubwürdig und vorbilduntauglich. Es gibt allerdings, und da wird die Frage interessant, es gibt natürlich Grenzen. Es gibt Einsichten, die natürlich schwerer wiegen als andere. Mit Rassismus ist es schon ein bisschen komplizierter und schwieriger, dass man Menschen als Dinge, als Objekte behandelt. Das ist ein großes Problem. In einem Sammelband über die Geschichte der Menschenversuche, der 2008 herausgekommen ist, sind zwei kürzere Essays von Hans Jonas, dem großen Philosophen und Religionshistoriker, abgedruckt, in denen er in Bezug auf den Menschenversuch einfach sehr genaue Kriterien aufstellt, wann das eben akzeptabel ist und wann nicht. Und da würden die Experimente eigentlich klar auf die Seite des Nicht-Akzeptablen fallen.
Und zwar zu jeder Zeit oder nur heute? Das war ja so die Frage, auch da die Behauptung von Herrn Gradmann.
Ja, das würde zu jeder Zeit gelten und das galt auch damals schon. Also die goldene Regel, die moralische Diskussion, die auch durch die Aufklärung ermöglicht und angefacht wurde, die war natürlich auch zum Anfang des 20. Jahrhunderts präsent. Jonas sagt eben ganz klar, alles ist möglich im Dienste sozusagen des medizinischen Fortschritts, aber die Grenze liegt da, wo Menschen erstens freiwillig sich dafür entscheiden müssen und zweitens informiert sein müssen. Also man muss sie darüber aufklären, dass das zum Beispiel gefährlich sein kann, Nebenwirkungen haben kann und so weiter. Etwa dieses Schlafkrankheitsmedikament, das Koch da zum Einsatz gebracht hat. Das ist einfach eine Grenze. Und von daher ist es nicht einfach nur die Frage, würden wir heute das beanstanden, sondern hätte es damals auch schon beanstanden müssen und nicht einfach tun können. Gleichzeitig finde ich die Diskussion und die Umbenennung sehr sinnvoll, weil sie eben diese kolonialgeschichtliche Aufklärung mit sich bringt, weil sie eine ganz wichtige erinnerungspolitische Etappe ausmacht. Und ich würde auch sagen, es ist viel besser, darüber lang zu diskutieren. Das ist vielleicht wichtiger als die Umbenennung selbst, weil dann nämlich auch Details sichtbar und bewertbar werden, die uns oft noch viel zu verborgen sind.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, lange diskutieren und mit offenem Ausgang, ja?
In gewisser Hinsicht mit offenem Ausgang. Ich habe in meiner Geburtsstadt Wien erlebt, wie lange man darüber diskutiert hat, ob man einen wichtigen Teil der Wiener Ringstraße nach einem deklariert antisemitischen Bürgermeister, Karl Luiger, benennen darf. Es hat dann irgendwann dazu geführt, dass man diesen Teil der Ringstraße umbenannt hat. Und das ist auch gut so. Es war aber auch sehr gut, dass man lang darüber diskutiert hat, weil da einfach auch Teile der Wiener Geschichte, die ja auch zur Vorgeschichte des Faschismus gehören, auf eine Weise sichtbar geworden sind, wie sie durch eine schnelle Umbenennungsaktion eben gar nicht sichtbar geworden wären.
Glauben Sie denn, dass wenn wir über solche Biografien diskutieren, dass das dazu führen könnte, dass wir zaghafter sind, generell im Umgang von Vergebung von Namen für Institute und für Straßen?
Das glaube ich eigentlich gar nicht, dass wir zaghafter werden. Wir werden einfach manchmal genauer überlegen und das ist ja auch ganz wichtig. Also man kann ruhig sagen, da ohne Zaghaftigkeit Benennungen durchführen, aber man muss dann auch ohne Zaghaftigkeit darüber diskutieren können. Denn das ist ja das Wesen von Erinnerungspolitik, dass das ja nicht feststeht, auf eine langweilige Weise feststeht, wie das früher bei Straßennamen war, da stand halt irgendein Name und heute können wir uns relativ rasch Bewusstsein darüber verschaffen, wen dieser Name eigentlich bezeichnet. Und an vielen Straßenschildern gibt es auch inzwischen Informationen, die einen darüber aufklären, warum und aus welchen Gründen die Straße diesen Namen trägt und keinen anderen. Das ist sinnvoll.
Herr Macho, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Schwarz.
Diskutieren und zwar lange und ausführlich lohnt sich also, so der Kulturwissenschaftler Thomas Macho. Aber geschieht das momentan in Corona-Zeiten überhaupt noch? Zu wenig, meint mein Kollege Tobi Müller, denn durch die ständigen Videokonferenzen fehle der Raum für den spontanen Gedanken, für die Zuspitzung. Man schweigt, hält sich lieber zurück. Aber was passiert dann in der Kultur oder im Privaten, wenn wir immer höflicher, immer braver werden?
Im Kulturbetrieb hat ein Typus überlebt, der Krawall für die höchste Kunstform hält. Das Theater war lange die Speerspitze dieser Schule des Schmerzes. So klang es in vielen Kantinen über die Jahre. Schauspielerinnen hätten zu weinen in den Endproben, sonst sei der Regisseur kein Künstler. Ein Publikumsgespräch ohne Beleidigung, nicht der Rede wert. Zum Glück war diese meist männliche Theaterfolklore schon vor der Pandemie deutlich angezählt. Allenfalls Ex-Intendanten verwechseln ihren gekränkten Stolz mit aufrechter Kritik, wenn sie den Mundschutz als Schikane von Frau Merkel geißeln. Es spricht sehr viel für bessere Umgangsformen in den Künsten, zum Beispiel beginnende Diversität, mehr Frauen in leitenden Positionen, andere Herkunftsgeschichten. Wenn eine Gruppe größer und unterschiedlicher wird, achtet man stärker auf Höflichkeit, im Parkett genauso wie im Publikumsgespräch. Wunderbar. Die Wutrede ist in die sozialen Medien ausgewandert und heißt dort Englisch Rant. Doch die Kommunikationskanäle in Zeiten der Kontaktbeschränkungen gehen weiter. Sie kochen jeden Widerspruch ab, sie kühlen jedes Mütchen. In den Videokonferenzen fallen wir uns nicht mehr ins Wort, wir sind total soft. Vielleicht fehlt dem Kollegen der Schlaf, die Ruhe, der Sex. Und ohne Arme, Hände, ohne Mienenspiel verstehen wir eh nur die Hälfte, also Vorsicht mit Kritik. Deshalb vermeiden die Vernünftigen seit Jahrzehnten die E-Mail, wenn es um heikle Themen geht. Aber diese neue Höflichkeit ist leider doch nicht das Paradies. Denn wenn Wut, Trauer oder schlechte Laune keinen Platz mehr haben, finden diese Gefühle andere Türen und Räume. Sigmund Freud erinnert seit dem späten 19. Jahrhundert daran, was wächst im eigenen Haus, wenn wir zu strengen Regeln folgen. Neurosen, Ängste, Zwangsvorstellungen. Rigide Codes kann es überall geben, im bürgerlichen Familienhaushalt genauso wie in der queeren Veganer-WG. Hygienebestimmungen sind damit übrigens nicht gemeint. Es ist zu bezweifeln, dass ein Mundschutz uns zu psychischen Wracks macht, die auf mildernde Umstände hoffen dürfen. Aber irgendwo muss die Negativität hin. Sonst sehen wir bald noch mehr Hygienedemos, noch mehr Verschwörungserzähler. Dann doch lieber auf der Bühne rumschreien, allerdings mit der Auflage für die Schauspieler den Kopf zur Seite zu drehen. Das geht auch digital. Manche Konferenzprogramme bieten sogenannte Breakout Rooms an, in denen sich kleine Gruppen zurückziehen können. Um zu lästern und zu schimpfen, das sind wichtige Kulturtechniken. Wie früher in der Kneipe, wenn Rainer seinen Wutanfall kurz mit Klaus aufführte, während der Rest des Tisches über etwas anderes sprach. Danach war meistens wieder gut. So konnte man Rainer und andere Krawallschachteln etwas einhegen. Aber gleich auf Stumm schalten? Das wäre eine richtige Scheißidee.
Einladung zum Wutausbruch in Corona-Zeiten von Tobi Müller.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Christian Neugebauer.
Bei einem Unwetter im Norden Indiens sind Teile des weltberühmten Mausoleums Taj Mahal beschädigt worden. Die Schäden traten unter anderem am Haupttor auf, wie die Behörden mitteilten. Auch eine Original-Sandsteinbrüstung aus dem 17. Jahrhundert sowie eine nachträglich eingebaute Brüstung aus Marmor nahmen durch das Gewitter Schaden, wie die Nachrichtenagentur AFP meldet. Das Hauptgebäude sei aber heil geblieben. Das Taj Mahal, das 250 Kilometer südlich der indischen Hauptstadt Neu-Delhi liegt, wird üblicherweise von rund 8 Millionen Touristen jährlich besucht. Im Rahmen der Corona-Maßnahmen in Indien ist das Taj Mahal allerdings seit Mitte März geschlossen. Mehr als ein Jahr nach dem Brand der Pariser Kathedrale Notre-Dame ist der Vorplatz wieder geöffnet. Die große freie Fläche vor der Kathedrale war seit dem Feuer gesperrt, weil damals giftiges Blei freigesetzt worden war. Der Staub hatte sich auch auf dem Vorplatz abgesetzt. Jetzt ist der Platz gereinigt und darf wieder betreten werden. Sabine Wachs.
Der Pariser Erzbischof Michel Opetit war am Nachmittag einer der ersten auf dem Vorplatz. Er sagte, die Wiedereröffnung zu Pfingsten sei ein wunderbares Zeichen, eine Art Befreiung. Auch wenn der Vorplatz nun wieder offen ist, wird die Kathedrale noch für Jahre geschlossen bleiben. Vor allem durch die Corona-Pandemie haben sich die Arbeiten am Wiederaufbau von Notre-Dame verzögert. Seit den ersten Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen am 11. Mai in Frankreich laufen die Arbeiten an der Baustelle langsam wieder an und die französische Regierung hält immer noch an ihrem Plan fest, dass 2024 erste Teile der Kathedrale wieder geöffnet werden sollen.
In der Toskana durften Besucher nach fast 3 Monaten Corona-Sperre wieder den schiefen Turm von Pisa besichtigen. Bei einem Flashmob gedachten zahlreiche Menschen der Corona-Opfer und warben gleichzeitig für Besucher. Die Touristenströme seien gleich null, sagte der Vorsitzende des Verwaltungsamtes Primaziale Pisana, Pier Francesco Pacini. Wichtig sei aber ein Zeichen des Vertrauens und der Hoffnung. Morgen öffnen in Rom wieder das Kolosseum und die Vatikanischen Museen. In Florenz folgen auch die Uffizien und die Galleria dell'Accademia mit Michelangelos David-Statue.
Normalerweise konkurrieren Berlin, Cannes, Venedig und Toronto um die Filme und um die Stars. In den Zeiten physischer Distanz rücken aber die großen Festivals zusammen, jedenfalls für 10 Tage. 21 internationale Festivals haben jetzt ein gemeinsames Online-Event mit dem Titel We Are One organisiert, eine Solidaritätsaktion mit einem extra dafür eingerichteten YouTube-Channel. Spenden sind willkommen, ein Teil der Gelder soll an die Weltgesundheitsorganisation gehen. Heute schreiben wir schon Tag 3 des We Are One Festivals, das noch bis zum 7. Juni gehen soll. Anke Lewicke, sind Sie schon im Festivalfieber? Geht das überhaupt?
Ja, so ein bisschen schon. Also ich finde es ganz spannend. Also Netflix hat ja gerade mal wieder veröffentlicht, welche Filme da am meisten angeklickt werden. Und auf Platz Nummer 1 ist die Fortsetzung der 80er-Jahre-Serie der Denver Clan. Also es geht immer noch um vulgären Reichtum. Und auch wenn die Frauen nicht mehr Schulterpolster tragen oder toupierte Frisuren, bekriegen sie sich immer noch. Und dann ein Verleiherfreund von mir sagt immer, der Herr hat einen großen Garten, das Kino eben auch, online. Online-Portale auch. Und deshalb finde ich es eigentlich ganz schön, dass wir jetzt einen Film sehen können, wo es auch um eine exzentrische, sehr reiche Frau geht. Und zwar aus dem Film von Ulrike Ottinger, Bildnis einer Trinkerin aus dem Jahre 1979. Diesen Film hat die Berlinale sich ausgesucht. Ja, und Tabea Blumenschein, die ja kürzlich verstorben ist, spielt auch eine sehr reiche Frau, die mit einem seltsamen Ziel nach Berlin kommt.
Berlin, eine Stadt, in der sie völlig fremd war, schien ihr der rechte Ort, ungestört ihrer Passion zu leben. Ihre Passion war zu trinken. Leben, um zu trinken. Trinkend leben. Das Leben einer Trinkerin.
Also das ist der Beitrag, den die Berlinale reingestellt hat. Und mir gefällt ja ohnehin immer die Idee eines kuratierten Programms. Ich meine, deshalb fahren wir eben auch immer auf Festivals. Leute schauen sich die Filme vorher an, gucken sich an, was Filmemacherinnen aus aller Welt gerade bewegt. Und auf Festivals und eben auch auf diesem Online-Festival, auch wenn nachgespielt wird, kann sich das Kino seiner selbst auch noch mal vergewissern.
Das heißt, Sie haben gerade diesen Film aus den 80er Jahren erwähnt. Es geht jetzt hier nicht darum, die neuesten Filme zu zeigen, ja?
Nee, für die neuesten Filme hätte man ja höchstwahrscheinlich auch gar nicht die Rechte bekommen, sondern die Festivals sind herausgefordert. Sie können sich in ihrer Geschichte umschauen und jedes Festival hat 5 Stunden. Das ist also schon eine Herausforderung. Und Cannes hat zum Beispiel lauter Kurzfilme draufgestellt auf dieses Online-Portal. Und das finde ich ganz spannend. Das schafft man auf dem Festival nie. Und normalerweise Spielfilm ist ja immer so ein Dreiakter, Anfang, Mitte, Ende. Und für einen Kurzfilm braucht man eine ganz andere Dramaturgie, immer noch einen Twist. Da kann man also zum Beispiel den Film der Schauspielerin Chloe Sevigny sehen, White Echo, da geht es um Freundinnen, die sich zu einer Geisterbeschwörung treffen. Ja, und der Film hat wirklich ein sehr überraschendes, vergeistigtes Ende. Oder der argentinische Film Electric Swan, mittellanger Film, da geht es um ein Hochhaus in Buenos Aires, was sich auf einmal anfängt zu bewegen. Wir lernen viele skurrile Bewohnerinnen und Bewohner kennen und gleichzeitig aber auch einen Querschnitt der argentinischen Bevölkerung.
So, und wie stellen Sie jetzt Ihr Festivalprogramm zusammen? Also das funktioniert wahrscheinlich besser, wenn man sich ein bisschen auskennt, ne? Wie Sie?
Ja, ich fahre ja auch einfach gerne zu Festivals und lass mich überraschen. Deshalb würde ich einfach mal sagen, so einfach mal anklicken, sich das Programm anschauen. Und das empfiehlt auch der Leiter aus Toronto, Cameron Bailey, der sagt, meine Güte, das ist jetzt mal eine Chance, alles Mögliche vorzustellen. Und er hat einen Film ausgesucht aus Uganda, Crazy World. Das ist ein Actionfilm. Der Regisseur Isaac Nabwana hat sich das Filmmachen selbst beigebracht. Das spielt in den Slums von Kabbalah und es geht um so eine Ninja-Kindergang. Also das ist no budget, völlig abgefahren und ich habe eigentlich noch nie einen Film aus Uganda gesehen, also habe ich auch was Neues da entdeckt. Also und überhaupt, dann gibt es aber auch einige Weltpremieren, zum Beispiel den Dokumentarfilm The Iron Hammer, wo es um die Volleyballspielerin Lan Ping geht, ganz bekannt, wer sich mit Volleyball auskommt. Sie hat selbst mal Olympia gewonnen mit ihrer Olympiamannschaft 1984, ist dann Trainerin geworden für die USA, später dann wieder für die chinesische Mannschaft. Und dieser Film ist auch so bemerkenswert, weil er einfach zeigt, wie anders in den verschiedenen Kulturen trainiert wird und welcher andere Stellenwert der Sport jeweils in den Ländern hat. Und trotzdem geht es immer um das nationale Selbstbewusstsein.
Ein Festival mit kleinen und großen Namen. Es gibt ja auch Masterclasses mit RegisseurInnen oder so Künstlergespräche. Haben Sie da Highlights entdeckt?
Ja, auf alle Fälle. Und was ich so toll daran finde, ist, man kann sich die Filme dann online ja direkt anschauen. Da kann ich nur die Meisterklasse empfehlen mit Guillermo del Toro, dem Oscar-Preisträger. Wenn der über Augen erzählt, wie er die Augen einsetzt, dass die Augen das Intimste beim Menschen sind und deshalb muss man die besonders in Szene setzen. Das ist ganz toll und wunderbar ist auch, wenn er einfach so erklärt, wir wissen es alle, aus Fehlern kann man lernen. Aber wenn man das von diesem Regisseur hört und mit welcher Emphase er das sagt, dann weiß man, man kann wirklich aus Fehlern lernen.
Failure is the fuel, okay? Success is the brakes. You need to crave failure and learn from it. And it's painful as hell. It hurts a lot, but you learn from it.
Yeah.
You learn from whatever, marketing, thank you. And And this is a legend that is particularly important if there are some young people here in the first three rows, there's not many. But if you are thinking about this, cherish failure.
Cherish Failure, das merken wir uns, Guillermo del Toro, bei der Masterclass des Online-Filmfestivals We Are One Festival. Dieses Festival läuft noch bis zum 7. Juni. Die Filme sind für alle Interessierten auch noch länger verfügbar auf YouTube. Eindrücke waren das von Anke Lebig. 1920, also vor 100 Jahren, wurden Frauen erstmals zum Studium an Kunstakademien zugelassen. Der Kunstbetrieb blieb bekanntlich noch lange männerdominiert, ist es bis heute. Für die beiden Künstlerinnen Janine Mackenroth und Bianca Kennedy war das Jubiläum Anlass für ein Projekt. Sie luden 100 kulturschaffende Frauen der Gegenwart ein, das Werk einer Künstlerin ihrer Wahl vorzustellen. Entstanden ist daraus ja ein Kunstführer der besonderen Art. Und darüber sprach ich vor der Sendung mit den beiden Initiatorinnen. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen.
Dieses Buch, I Love Women in Art, ist das auch eine Entdeckungsreise jenseits der bekannten Künstlerinnen, sagen wir mal Marina Abramović oder Katharina Grosse?
Ja, unbedingt. Also wir haben ganz verschiedene Künstlerinnen aus allen Jahrhunderten versammelt, die einfach auch bisher teilweise noch nicht die nötige Aufmerksamkeit erfahren haben. Also neben Katharina Grosse, die tatsächlich bei uns im Buch drinnen ist, ist aber auch eine Charlotte Salomon dabei, die eben in Auschwitz zu Tode kam.
Und ich habe gelesen, auch zwei Nonnen aus dem Bamberger Dominikanerinnenkloster.
Genau, über den Beitrag freuen wir uns absolut, weil das ist der früheste datierte im Buch und zeigt eben ganz deutlich, dass Frauen zwar 1600 irgendwas noch nicht zum Kunststudium zugelassen worden sind, aber sich trotzdem auch verewigen mit einem Selbstporträt, was damals eben für Frauen gar nicht üblich war.
1920 die Erstzulassung von Frauen zum Kunststudium, vielleicht muss man korrekt sagen 1919, 1920. Was hat sie bewirkt damals?
Also wir haben eigentlich ja schon in Vorbereitung auf das 100-jährige Frauenwahlrecht uns 2017 zusammengetan und eben überlegt, was können wir tun, dass eben 100 Jahre Frauenwahlrecht zunächst einmal nicht unbedingt ja künstlerisch unkommentiert von uns bleibt, und haben dafür eine Plakatserie im öffentlichen Raum auch entwickelt, da dann einfach zu sagen, okay, es ist wirklich für uns keine Selbstverständlichkeit, dass wir jetzt hier 100 Jahre später Kunst studieren dürfen. Und wir haben das einfach den Frauen von damals zu verdanken, die eben das über Jahrzehnte lang versucht haben durchzusetzen. Und daran muss unbedingt erinnert werden.
Wir haben ja auch im Zuge des Bauhaus-Jubiläums im vergangenen Jahr auch immer wieder über Frauen am Bauhaus gesprochen, die da studieren durften, aber da ist auch nochmal deutlich geworden, ja, dass die das zwar durften, aber dass sie halt auch nicht alles durften. Also ist das etwas, was Sie bei der Recherche vielleicht auch bestätigen konnten, dass man die Frauen zugelassen hat, aber dass man sie dann doch wieder auch in bestimmte Schubladen gesteckt hat?
Absolut, darum geht es im Buch, gerade eben, wenn die Bauhaus-Künstlerinnen vorgestellt werden, auch ganz viel. Oft ist es ja auch nur die eine Richtung. Also wenn Frauen zwar seit 100 Jahren studieren dürfen oder an den Kunstakademien sein dürfen, dann ist das ganz oft das Studium. Aber bis es Professorinnen gab und die anerkannt waren, hat es ja viel, viel länger gedauert. Und ist ja auch heute jetzt nicht so, dass es 50-50 wäre. Also so die Gleichberechtigung ist ja jetzt so in der Professorinnenschaft noch nicht angekommen.
Wie erleben Sie selbst das denn als Künstlerin? Sie sind beide Jahrgang 1989. Sehen Sie, dass Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind im Kunstbetrieb, also auch in Ihrer Generation?
Ja, unbedingt. Also ich denke, die schlimmste Zahl, die ich jetzt auch in letzter Woche erst wieder gelesen habe, ist, Sie müssen sich die Auktionsergebnisse angucken. Also wenn Sie da jetzt nur mal zahlenmäßig die Ergebnisse zusammenrechnen, macht der Markt der Auktionen 2% für Künstlerinnen aus und 98% für Künstler. Das zeigt ganz klar, wer eben da erstmal natürlich mehr Geld verdient und dann aber natürlich auch mehr Aufmerksamkeit erfährt. Also das ist wirklich so die katastrophalste Zahl, die man eigentlich in dem Zusammenhang nennen kann, wenn es um den Kunstmarkt geht. Und ganz im Gegensatz dazu muss man sich jetzt zumindest für Deutschland, kennen wir die Zahlen, die Absolventinnen angucken. Und da sind wir eben seit gut 20 Jahren bei 60% fürs Kunststudium. Fürs Kunstgeschichtsstudium, also Kunsthistorikerinnen, sind wir bei 90%. Das sind Zahlen, die komplett in die andere Richtung klaffen Und letztendlich führt es aber trotzdem eben zu diesem unglaublich nicht nachvollziehbaren Unverhältnis dann jeweils in die anderen Richtungen. Der Künstlergenius an sich wird nach wie vor den Männern zugeschrieben.
Es gibt ja doch, wenn man so auf die großen Museen guckt, momentan oder schon seit einigen Jahren eine Bewegung, die vergessenen Werke oder gänzlich unbekannte Künstlerinnen zu präsentieren. Ne? Lee Krasner fällt mir ein, Hanna Rücken in der Schirnkunsthalle und da gibt es sicher noch viele andere Beispiele. Also wenn man in die Geschichte guckt, dann finden die Kuratoren in den Museen dann doch Frauen, von denen sie denken, ah, das sollte man doch mal zeigen. Glauben Sie, dass es damit was zu tun hat mit, wir gucken in die Geschichte und wir gucken in die Gegenwart?
Die Ausstellungen sind absolut wichtig. Dazu fällt uns dann auch noch Lotte Laserstein ein, die jetzt ganz viel wieder besprochen und gezeigt wurde. Oder Hilma af Klint. Die Sachen sind ganz wichtig, um sie wieder aufleben zu lassen. Weil das ist wahrscheinlich ganz oft das Problem. Und da auch nochmal im Rückbezug auf die Frage vorhin. Selbst wenn wir nicht benachteiligt wurden während dem Studium, was natürlich toll ist, trotzdem sind ja die Kunstgeschichtsbücher, die man so aufschlägt, haben ja eher den männlichen Blick. Dadurch, dass es Künstler mit ihren Bildern und Werken sind, die eben die männliche Perspektive zeigen. Und da 50% der Menschheit auszuschließen, ist natürlich immer schlecht, wenn es irgendwie um so ein Studieren von der Ästhetik geht. Und da ist es total wichtig, dass man dann doch vielleicht auch auf so eine Quote so ein bisschen besteht. Also für uns zumindest, wir verstehen schon, warum es da auch Gegenstimmen gibt. Aber solange es diese Quote halt nicht gibt, gibt es halt auch nicht so die Gleichberechtigung. Und es muss vielleicht am Anfang mehr erzwungen werden, als es dann irgendwann unter Umständen im besten Fall normal wird.
I Love Women in Art. 100 Künstlerinnen vorgestellt von Frauen aus dem gegenwärtigen Kunstbetrieb. Ein Projekt von Janine Mackenroth und Bianca Kennedy erscheint am 15. Juni im Buchhandel. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Danke, das war sehr schön.
Und anstelle der Kulturpresseschau hier bei Fazit heute ein Blick in die Netzaktivitäten, da morgen ja keine Tageszeitung erscheint. Karen Miesenberger aus der Online-Redaktion ist im Studio. Über welche Themen wurde denn heute im Netz diskutiert?
Das wichtigste Thema auf Social Media waren heute die Proteste in Minneapolis nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. Auch wenn der schon ein paar Tage her ist, ist es immer noch etwas, was viele Menschen bewegt. Es gab zahlreiche Solidaritätstweets unter dem Hashtag Black Lives Matter, das den ganzen Tag trendete. Außerdem trendete George Floyd Protests. Und trenden bedeutet eben, dass besonders viel zu diesen Themen veröffentlicht wird auf Twitter. Und auch auf Instagram war es so, dass viele Menschen aus der Kulturszene sich mit den Protestierenden solidarisiert haben. Darunter waren Stars wie Snoop Dogg, Justin Timberlake oder Trevor Noah. In Berlin wiederum ist es auch so, dass der Protest eng mit der Kulturszene vermischt ist. Es gab zwei große Demonstrationen auf der Straße, heute und gestern, da waren jeweils um die 2000 Menschen dabei. Und die Unterstützung aus der Kulturszene war sehr groß. Gestern zum Beispiel waren Sharon Dodua Otoo da und die Theatermacherin Simone Dede Ayivi. Heute sprachen auf der Demonstration unter anderem die Autorin Alice Hasters und die Choreografin Nikita Thompson. Und auch von den Menschen, die mitgelaufen sind, waren viele Menschen aus der Kulturszene. Zum Beispiel die Rapperin Ebo hat in ihren Instagram-Stories gepostet, dass sie da ist. Und heute zum Beispiel wurde diese Demonstration auch von TänzerInnen aus der Voguing-Szene organisiert. Also es ist durchaus eine Sache, die auch für die kulturelle Szene sehr relevant ist.
Und was haben die Kulturschaffenden so in Bezug auf Minneapolis gepostet?
Eine Sache ist mir besonders aufgefallen. Das war ein Instagram-Post der DJ und Hausproduzentin Jada G. Sie hat geschrieben: I would encourage all my followers to reflect on the culture they consume, especially house and techno, which is built and based in black culture. Also zu Deutsch, ich würde alle meine Follower ermutigen, die Kultur zu reflektieren, die sie konsumieren. Vor allem house und techno, was auf schwarzer Kultur basiert. Etwas mehr auf den deutschen Kontext bezogen, formuliert es Hasnain Kasim, Autor und ehemaliger Spiegel-Korrespondent auf Twitter. Er hat geschrieben: Hat eigentlich jemand aus der Bundesregierung schon gesagt, wir verurteilen die rassistische Polizeigewalt in den USA aufs Schärfste und fordern von Präsident Trump, die Sicherheitskräfte zur Ordnung zu rufen? Sagt das noch wer oder kommt da nichts?
Okay, also auch Forderungen an die Politik. Was ist denn sonst noch so im Netz passiert?
Igor Levit spielte, wie eigentlich jeden Abend seit Beginn der Pandemie, live auf Instagram und Twitter Klavier.
Haben wir auch bei Fazit drüber berichtet?
Genau, aber dieses Mal war es kein reguläres Konzert, sondern der preisgekrönte Pianist spielte 15 Stunden und 29 Minuten lang die Vexations, das heißt auf Deutsch Quälerei, von Erik Satie. Das ist ein Stück, das sich 840 Mal wiederholt. Und Levit wollte wiederum mit seinem Konzert darauf aufmerksam machen, dass momentan MusikerInnen in der Corona-Krise Auftrittsmöglichkeiten fehlen. Insgesamt haben dabei ungefähr 100.000 Menschen zugeschaut. Es war also ziemlich erfolgreich.
Hat Levit die ganze Zeit durchgespielt oder sah man ihn auch andere Sachen tun?
Nee, es gab auch Pausen. Ab und zu ging er zum Beispiel auf Toilette oder aß kurz etwas. Manchmal brachte ihm auch jemand einen Espresso. Ist ja ganz schön lange, was er da gespielt hat. Im Anschluss hat er dann getweetet, fertig, erledigt, glücklich, dankbar und sowas von high. Ich danke euch allen so, so sehr.
Der hat sich also in den Rausch hineingespielt. Wie wurde das im Netz diskutiert?
Also auf Twitter hat er sowieso eine Community, die sehr lieb ist. Die posten alle immer unglaublich herzliche Sachen und das hat sich auch in den Kommentaren gezeigt. Ein Tweet ist mir besonders aufgefallen, der lautete wie folgt. Circa 4 Stunden zugehört und das abschnittsweise. Tiefen Respekt vor dieser künstlerischen Kraftprobe und der besonderen mentalen Stärke, die ewige Repetition mit sich bringt. Das schrieb der User @whataboutthism.
Danke an Karen Miesenberger. Und das war's für heute von Fazit. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen eine gute Nacht und einen schönen Feiertag morgen.